Heute ist Mittwoch, der 20. Mai. Herzlich willkommen zu Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Der Tag der Tage. Heute Abend meldet Nvidia Quartalszahlen. Die Messlatte hängt hier ausgesprochen hoch. Und wir sehen mal wieder einen sehr volatilen Handelsverlauf. Im Opening der Dow im Plus, der Nasdaq im Plus. Jetzt nur noch der Nasdaq im Plus. Das aber auch nur noch in Teilen. Interessanterweise sehen wir, dass die Aktien von Target unter Druck stehen, obwohl der Kaufhauskonzern die Erwartungen ziemlich deutlich schlagen konnte. Bei Keysight Technologies waren die Zahlen auch gut. Sehr viele positive Analystenkommentare, aber die Aktie startet trotzdem schwächer in den Tag. So, und das wirft die Frage auf, wie zu guter Letzt die Reaktion ausfallen wird, wenn heute Abend die Ergebnisse von Nvidia gemeldet werden. Die Messlatte hängt, wie gesagt, hoch. Der Optionsmarkt signalisiert eine Schwankungsbreite von etwa 6% nach dem Closing. Einen schönen guten Morgen aus New York. Jawohl, ja. Wir tendieren nach drei schwachen Handelstagen im S&P heute auf der Gewinnerseite. Und zur Abwechslung spielen mal alle drei Komponenten mit. Wir sehen einen Rücklauf bei den Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen. Wir sehen einen Rücklauf beim Ölpreis. Und wir haben Hoffnungen, dass die Zahlen von Nvidia die Erwartungen mal wieder schlagen können. Die Aktie übrigens, wenn man sich den Optionsmarkt anschaut, wir erwarten hier eine Volatilität bei Nvidia nach dem Closing von etwa 5-6% in die ein oder andere Richtung. Heute zum Handelsstart sehen wir also ein Bounceback bei den KI-lastigen Werten mit mal wieder sehr vielen positiven Analystenkommentaren. Bei ASML steigen die Kursziele. CrowdStrike steht erneut im Fokus. Google ebenfalls. Wir haben Marvell mit steigenden Kurszielen. Das haben wir eigentlich an jedem Handelstag in dieser Woche gesehen und das setzt sich zur Wochenmitte fort. Fangen wir mal an mit dem Big Picture an der Wall Street. Wir haben also einmal heute Morgen sehr viele Zahlen aus dem insbesondere Einzelhandel gesehen. Die Kursreaktionen sind fast ein bisschen interessanter als die Zahlen selber, wenn man zum Beispiel Target mal anschaut, der Kaufhaus-Gigant hat eigentlich wirklich gute Zahlen gemeldet. Die Aussichten wurden auch angehoben, nicht ganz so stark, wie das letzte Quartal überzeugte. Vielleicht nehmen wir deshalb Gewinnmitnahmen, aber die Aktie kann von den an sich guten Zahlen nicht wirklich profitieren. Aber eine Aussage kann man sicherlich nach den jetzigen Zahlen von heute Morgen schon machen. Der amerikanische Konsument bleibt im Großen und Ganzen auf Kurs. Bei Home Depot und auch bei Lowe's sieht man, dass das Konsumumfeld immer noch schwierig ist. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass der Häusermarkt unter den hohen Renditen und Hypothekenzinsen leidet. Schlecht waren die Zahlen von Home Depot und Lowe's allerdings nicht. Beide konnten die Erwartungen des Marktes leicht übertreffen. Und der Hausbaukonzern Toll Brothers, die vor allen Dingen im Luxusgüterbereich unterwegs sind. Hier waren die Zahlen sogar überzeugend und die Aussichten wurden sogar angehoben. Wir haben Zahlen der VF Corp gesehen. Dazu gehören unter anderem Timberland, Vans gehört dazu. Auch die Zahlen waren ganz gut. Und ich gehe mal einen Schritt zurück. Gestern war eine große Konferenz bei JP Morgan. Da haben unter anderem die Vorstände von Visa und Mastercard gesprochen. Und schon da war zu hören, dass im Vergleich zu den letzten Aussagen, was das Konsumverhalten betrifft, keine großen Veränderungen bemerkt werden. Die Konsumenten, was das Ausgabenverhalten betrifft, bleiben widerstandsfähig. So bei Mastercard, der Unternehmenssprecher, der gestern dort den Vortrag gehalten hat, der Finanzvorstand bei Visa, insgesamt, wenn man die Konsumausgaben nimmt, immer noch gesund und widerstandsfähig. Und hinzu kommen jetzt eben die ganzen Quartalszahlen aus dem Einzelhandelssektor. Und da sieht es auch bei den meisten, ob bei Restaurants oder bei Kaufhäusern und Geschäften, besser aus, als die Wall Street befürchtet hatte. Die letzten zwei Wochen hatten wir sehr viele Unkenrufe, dass man jetzt durch die hohen Benzinpreise, die Energiepreise, die anziehende Inflation eben auch Zeichen sieht, dass der Konsument auf die Bremse tritt und der amerikanische Konsument bleibt nach wie vor widerstandsfähig. Also Target, der Ertrag pro Aktie lag mit $1,71 wirklich solide über den Schätzungen. Die lagen bei $1,43. Der Umsatz konnte um fast 7% wachsen. lag knapp 800 Millionen Dollar über den Schätzungen der Wall Street. Die Margen waren viel besser, als die Wall Street erwartet hatte. Und die Umsätze, inklusive der Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser, ebenfalls solide. Vor allen Dingen die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser sind immer wichtig, eine ganz wichtige Messlatte, weil man natürlich Zahlen immer beschönigen kann durch Neueröffnungen. Bei den Kaufhäusern, die seit mindestens einem Jahr geöffnet sind, hatten wir einen Umsatzsprung von 5,6%. Die Wall Street rechnete mit weniger als 2%. Das ist für so einen großen Kaufhauskonzern durchaus gut, signalisiert auch, dass der Turnaround von Target, der Turnaround war am Anfang durchaus sehr zäh, aber dass das jetzt anfängt zu greifen. Und die Aktie konnte im Vorfeld der Zahlen auch sehr gut zulegen. Nochmal, wenn man sich jetzt die Gesamtjahresprognosen anschaut beim Ertrag pro Aktie, dann liegen wir jetzt so bei einer Spanne von 8,25 bis 8,50 Dollar. Das ist besser als die durchschnittlichen Schätzungen, aber ja, wenn man sich den Earnings Beat anschaut im letzten Quartal, hätte das mehr sein können. Wie gesagt, die Aktie ist in den letzten Wochen auch schon sehr gut gelaufen. So bei der VF Corp, dazu gehört unter anderem Timberland, 2% Umsatzwachstum, North Face, 7% Umsatzwachstum, Vans, war eine gewisse Zeit lang problematisch für die Marke. Auch da sehen wir jetzt eine Stabilisierung und Rückkehr zu Wachstum und die Aussichten für das Fiskaljahr 2027. Natürlich immer wichtig, was sehen die denn jetzt in der Zukunft in Anbetracht der hohen Energiepreise? Und auch das ist nach wie vor ordentlich. Die Margen werden überraschen und die Umsatzsteigerungen werden auf konstanter Währungsbasis auch über den Erwartungen liegen. Im Spielzeuggeschäft läuft es auch. Hasbro hatte das schon vor ein paar Tagen signalisiert. Heute wurden die Zahlen vorgelegt. Und wie gesagt, der Baumarktkonzern Lowe's, die Nummer 2 nach Home Depot in den USA. Der Ertrag besser, die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte lag so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Also alles sehr ähnlich im Vergleich zu der Nummer 1, im Vergleich zu Home Depot, obwohl bei Home Depot heute die Kursziele einzeln zurückgenommen werden. Wir haben hier Piper Sandler, senken das Ziel von 421 auf 378. Das ist eine dramatische Reduktion. Man muss nur eins beachten, die Aktie ist bei 301. Also damit liegen die reduzierten Ziele immer noch erheblich über dem aktuellen Niveau. Die Aktie wird mit Übergewichten empfohlen und man betont eben, naja, es gab keine Veränderung beim Konsumverhalten im Vergleich zum Jahr 2025. Und da sieht man eben, dass in erster Linie die Schwäche am Häusermarkt immer noch bremst. Ähnliche Kommentare von RBC, da wird das Kursziel auf 340 gesenkt, hier bleibt man nur bei halten und man sagt, naja, das letzte Quartal war etwas besser, als man erwartet hatte, aber der Häusermarkt steckt im Morast sozusagen und wem wundert's, gestern waren die Renditen 30-jähriger US-Staatsanleihen auf dem höchsten Niveau in 19 Jahren und das macht sich natürlich beim Häusermarkt auch belastend bemerkbar, also große Renovierungsarbeiten werden eher verschoben, weil natürlich jetzt, wenn man dafür einen Kredit aufnehmen muss, für solche Renovierungen die Zinsen einfach unbezahlbar hoch geworden sind. Und Wells Fargo senkt das Kursziel auch auf 360 Dollar, 20% über dem aktuellen Niveau. Hier bleibt man bei einer Kaufempfehlung. Ne? Also man betont auch, dass der April unter den schlechten Wetterbedingungen gelitten hat. Naja, aber euphorisch klingt das nicht. Also nicht wundern, wenn eine Home Depot heute zum Beispiel nicht wirklich zu Potte kommt. Aber zusammenfassend kann man durchaus sagen, dass letztendlich gesehen die Sorgen im Einzelhandel erstmal nicht wirklich bestätigt wurden, weder von den großen Kreditkartenkonzernen noch letztendlich gesehen von den bisher gemeldeten Einzelhandelsergebnissen. Morgen kommt dann Walmart noch mit den Zahlen, TJX wird heute ebenfalls noch Zahlen melden. Auch wichtig natürlich. Und nach dem Closing haben wir dann Nvidia und Intuit mit im Fokus. Mal ganz kurz schauen, ob TJX bereits gemeldet hat, ob ich das verpasst habe. Da sind wir doch, TJX hat gemeldet. 1,19 Dollar pro Aktie. Die Schätzungen lagen bei einem Dollar, also solide über den Erwartungen. Der Umsatz 14,3 Milliarden, auch über den Schätzungen, 300 Millionen besser. Die Umsätze der schon länger geöffneten Geschäfte, 6% Wachstum, 4% wurden erwartet. Die Margen waren besser als erwartet und die Jahresaussichten werden ebenfalls angehoben. Schauen wir mal ganz kurz, was die Aktie heute Morgen macht. TJX gilt ja neben Costco und Walmart im Prinzip, wie in den letzten Tagen schon oft betont, zu den Premium Marken. Die Aktie ist 3,4% auf der Gewinnerseite, profitiert also von den Zahlen.
Werbung.
Also Guys, an der Wall Street lernt man ziemlich schnell, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und genau das gilt auch beim Online-Shopping. Ich meine, wir alle kennen das. Du bestellst etwas, sieht auf dem Bild aus wie frisch aus der Boutique und kommt dann an wie vom Wühltisch nach Ladenschluss. Und nach dem Motto, auf dem Foto James Bond, im Paket sein entfernter Cousin dritten Grades. Ich persönlich nutze PayPal schon seit Jahren. Warum? Ganz einfach. Beim Bezahlen musst du deine Finanzdaten nicht jedem Shop einzeln geben. Die Transaktionen sind verschlüsselt und genau das gibt mir ehrlich gesagt ein ziemlich gutes Gefühl. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Käuferschutz. Wenn ein Artikel, den du online mit PayPal bezahlt hast, zum Beispiel nicht ankommt oder erheblich von der Beschreibung abweicht, kann der Käuferschutz als Sicherheitsnetz dienen. Heißt, du kannst den Kaufpreis und die ursprünglichen Versandkosten zurückerhalten, sofern die Bedingungen erfüllt sind. Das ist jetzt natürlich kein Freifahrtschein für blindes Shopping. So ein bisschen gesunder Menschenverstand gehört immer dazu. Aber es ist eben ein Sicherheitsnetz. Und das hat man an der Börse wie beim Online-Shoppen eigentlich ganz gerne. Wichtig übrigens, wenn ihr Geld für Waren und Dienstleistungen sendet, nutzt auch genau diese Option, Waren und Dienstleistungen. Nicht Freunde und Familie, sonst greift der Käuferschutz nicht. Fazit, PayPal hilft dir, sicher online einzukaufen mit verschlüsseltem Checkout und einem Käuferschutz, der im Fall der Fälle für dich da sein kann. Und jetzt zurück zur Wall Street. Da ist es manchmal auch wie beim Online-Shopping. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Weitere Informationen findet ihr übrigens wie immer in der Episodenbeschreibung. So, und jetzt zum Schluss noch ein Disclaimer hinterher. Käuferschutz ist nur bei berechtigten Einkäufen verfügbar. Es gelten die Bedingungen. Es gelten Fristen und andere Bedingungen. Weitere Informationen findest du im Abschnitt Käuferschutz deiner lokalen PayPal-Nutzungsbedingungen.
Und wenn ich gerade schon bei den Ergebnissen bin, lasst mich weitermachen. Im Tech-Sektor Analog Devices war ja auch ein Senkrechtstarter die letzten Wochen. Auch hier gute Zahlen, $3.09, $2.92 würden erwartet. Der Umsatz 37% über Vorjahresniveau, 3,6 Milliarden auch. Etwas über den Schätzungen, die Bruttomargen, solide über den Erwartungen des Marktes, sehr stark gestiegen, auch die operativen Margen, das sieht man immer wieder. In all diesen AI-Sektoren, in denen es Angebotsengpässe gibt, kann man Preise diktieren. Die Margen donnern dementsprechend überall durch die Decke. Das ist nicht nur bei Analog Devices der Fall, bei SanDisk, bei Micron, genau das gleiche Phänomen, das spielt denen in die Karten. Bei den Aussichten für das jetzt laufende zweite Quartal liegen die Umsatzerwartungen von Analog Devices im Industriesektor einen Tacken unter den Erwartungen. Das ist aber wirklich nicht der Rede wert. 1,79 Milliarden, 1,8 Milliarden wurden geschätzt. Das ist also nicht ganz so gut, wie man erwartet hatte. Ich will mal ganz kurz schauen, ob die Aktie darauf reagiert, weil wir ja in einem Umfeld sind, in dem wirklich alles mega fantastisch sein muss. Die Aktie ist 2,8% auf der Verliererseite. So, und jetzt bleibe ich mal im Tech-Sektor ganz am Rande. Heute wird das IPO-Prospekt von SpaceX erwartet. Das wird hier also auch noch spannend werden. Aber ich will jetzt vor allen Dingen mal einen Blick werfen auf Nvidia heute Abend. Das wird natürlich das große Highlight sein. Und der Optionsmarkt signalisiert also eine Schwankung bei der Aktie nach dem Closing von etwa 5,5%. Die Messlatte hängt hoch. Man erwartet mit einem Umsatzsprung von 80% auf $79,1 Milliarden. Die Bruttomarge soll sehr hoch bleiben bei 75%, die operativen Margen bei 66%. Der verfügbare Cashflow soll bei 40 Milliarden liegen und der Ertrag pro Aktie bei $1,78. Die Aktie ist jetzt vorbörslich 1,5% im Plus und ich glaube, ein Punkt, der hier nochmal wichtig ist, das habe ich mir extra nochmal heute Morgen rausgesucht. Wie reagiert denn die Aktie normalerweise bei den letzten Quartalszahlen? Also historisch betrachtet, in den letzten 2 Jahren war die Reaktion in der Tat überwiegend positiv. Seit Anfang 2023 nach den meisten Quartalsberichten fester. Es sei denn, die Erwartungshaltung hing ausgesprochen hoch. Naja, gut, also ich meine, die Erwartungshaltung hängt ausgesprochen hoch, denn man muss schon sagen, alle in diesem Sektor haben teils so dramatisch die Erwartungen geschlagen und die Aussichten angehoben, dass Nvidia wirklich beeindrucken muss, um hier eine positive Kursreaktion zu sehen. Trotzdem hatten wir ja diese Woche, die KeyBank fing an mit Kursziel $300. Die HSBC hat gestern weitergemacht mit Kursziel $325. Also, na da. Bye. Ne, man schiebt sich so gegenseitig nach oben. Also Optimismus ist da. Nvidia muss liefern. Man wird auch das Thema Wettbewerb mit im Blick haben. Das wird heute Abend auch in dem Conference Call dann mit Jensen Huang eine große Rolle spielen. The Information hatte gerade erst gestern berichtet, dass Amazon im Prinzip Boden gut macht gegenüber den GPUs von Nvidia. Und wir hatten vorgestern auch im Wall Street Journal einen Bericht, dass Google und Blackstone jetzt ein CoreWeave-ähnliches Unternehmen ins Leben rufen wollen. Deshalb war CoreWeave gestern auch schwach, das dann exklusiv Google TPUs verkaufen soll. Also der Wettbewerbskampf für Nvidia nimmt hier ein Stück weit auch mit zu. Also Jensen Huang muss hier wirklich schon ein sehr bullisches Bild malen. Mal schauen, wie die Aktie heute Abend reagiert. Und ich glaube, das wird fast wichtiger sein als die Zahlen selber. Klar, wenn enttäuscht wird oder irgendwo ein Haar in der Suppe gefunden wird, wird der Wert erstmal rasiert und der Sektor wahrscheinlich auch. Ne, ist klar, aber die Kursreaktion wird hier wirklich entscheidend sein. Wenn wir Beat und Raise haben, ne, und es ist fantastisch, ne, die Tauben fliegen durch die Luft und gebraten und direkt rein, ne, so und alles wunderbar. Die Aktie reagiert bullisch, well, dann dürfte sich die Rallye bei den Semiconductor-Werten wohl auch fortsetzen. Ne? Aber gut, Nvidia heute Abend wird spannend. Ich werde natürlich live für euch berichten, wie sie es gehört. Wenn ihr Glück habt, sogar mit neuer Kamera. Ne? Wir haben heute eine neue Kamera bekommen. War jetzt mal Zeit nach 5 Jahren, damit ihr jede Falte in meinem Gesicht sehen könnt. Ne? Damit ihr wirklich seht, ne, dass man an der Börse manchmal echt alt aussehen kann. Ja? So, also Nvidia heute Abend da auch mit im Fokus. So, Keysight Technologies, sehr gute Zahlen gestern Abend und Aussichten und auch sehr viele positive Analystenkommentare heute Morgen. Die Aktie müsste deutlich auf der Gewinnerseite in den Tag starten. Was heißt müsste? Schauen wir doch mal nach, was die Aktie heute Morgen macht. War die Aktie aber schwächer. Ne, seht ihr, das ist aber genau das, was ich meine. Ne? Target meldet gute Zahlen, Aktien runter. Wir haben Zahlen von Keysight Technologies. Überall donnern die Kursziele nach oben. Was macht die Aktie? Tendiert schwächer. Schauen wir uns die Analystenkommentare mal an. Goldman Sachs hebt das Kursziel auf $426 an. Wir sind bei 335 und sagt, sehr gutes zweites Quartal. Die Guidance angehoben. 56% Wachstum bei den Auftragseingängen im Vergleich zum Vorjahr. Also ausgesprochen starkes Momentum bei den Aufträgen. Die Bank of America schraubt das Kursziel auf $405, bleibt bei einer Kaufempfehlung und sagt, zweites Quartal war super. Und die Bank of America hebt die Ertragsschätzungen für die nächsten 2 Jahre an, Fiskaljahr 26 und 27. Und was macht die Aktie? Ist 2,7% auf der Verliererseite. Wir waren bei $270 am 30. März, sind jetzt in der Spitze bei $366 gewesen. Jetzt sind wir bei 335. Die Aktie säuft also trotz der sehr guten Zahlen ab. Also das finde ich jetzt wirklich interessant. Und das wird dann, glaube ich, auch der Kasus Knactus sein sozusagen. Heute Abend bei den Zahlen von Nvidia kann der Wert auf die Zahlen wirklich noch positiv reagieren. So, Kava. Jetzt springe ich mal ein bisschen Restaurantwert. Der ist in der Tat solide im Plus, gute Zahlen. Die Aktie kann gut performen. Gestern übrigens auch Shake Shack mit Kavas 11% heute Morgen im Plus. Ertrag besser, Aussichten besser. Und Shake Shack, da kaufen die Insider verstärkt. Das hat den Wert auch noch mit nach oben getrieben. Also sieht da im Restaurantbereich eigentlich ganz gut aus. So, jetzt will ich ganz kurz nochmal das Thema SpaceX ansprechen, und zwar berichtet CNBC, dass Goldman Sachs wohl hier der führende IPO-Manager sein wird. Ich meine, die Investmentbanken müssen sich eigentlich in diesem Jahr wirklich einen Ast verdienen, bei diesen Mega-Börsengängen, die wir letztendlich gesehen haben. Goldman Sachs müsste hier wirklich vergoldment werden, also vergoldet werden. Die Aktie ist aber auch zurückgelaufen seit Mitte Mai von 968 auf 941 Dollar. So, und Bloomberg berichtet, dass nach dem Börsengang von SpaceX in der Tat wohl die Übernahme von Cursor im Raum steht für rund 60 Milliarden Dollar. Kurz noch ein Wort zu Softbank. Hier hört man, dass Insider bei Softbank immer beunruhigter werden, was das massive Commitment gegenüber OpenAI betrifft. Man hat über 60 Milliarden Dollar an Commitments abgegeben gegenüber dem AI-Player. Und man befürchtet zunehmend, ganz interessant bei Bloomberg, man befürchtet bei Softbank zunehmend, dass wir einen WeWork-ähnliches Ereignis haben könnten, also ein WeWork-ähnliches Debakel. Ihr wisst selber, ne? WeWork war ja auch mit einem CEO, der wow, mega groß, bam, expandiert. Und ich meine, die Offices von WeWork sind ja auch wirklich mega und aber überexpandiert, nie profitabel gewesen, Kohle verbrannt bis zum geht nicht mehr und zu guter Letzt dann vor die Wand gefahren. Und da nehmen also jetzt auch Bedenken zu, obwohl die Tatsache, dass Sam Altman erstmal das Verfahren gegen Musk gewinnen konnte, zumindest mal sehr viel Unsicherheit rausnimmt im Vorfeld des Börsengangs. Das spielt OpenAI mit in die Karten. Und OpenAI verliert einen der Gründer, oder er war einer der Gründer von OpenAI, Andrei Karpathy, war einer der Gründer von OpenAI und ehemaliger Tesla-KI-Boss, der wechselt zu Anthropic. Ne? Und Anthropic macht hier zunehmend mit das Rennen. So, ganz kurz noch außerhalb des KI-Universums ein Wort zu Roblox. Die Aktie hat es ja ziemlich zerrissen, unter anderem wegen der Registrierungsrichtlinien für Minderjährige, die sind verschärft worden. Da muss eine stärkere Prüfung stattfinden. Und die Aktie hat es ziemlich zersemmelt. Ne? Wir waren im Januar noch bei 87, jetzt sind wir bei 45. Und ganz interessant, die Aktie ist gerade mal 1,8% im Plus, obwohl das Unternehmen das erste Mal in der Firmengeschichte ein Aktienrückkaufprogramm meldet für 3 Milliarden Dollar. Geist, das sind über 9% der Marktkapitalisierung. Man will über 1 Milliarde Dollar in Aktienrückkäufen allein in den nächsten 12 Monaten umsetzen. Das sind 3% der Marktkapitalisierung. Aber die Verifizierung der jungen Nutzer kostet das Unternehmen eben doch sehr viel Wachstum. Ich muss sagen, als Vater einer 13-jährigen Tochter finde ich es absolut richtig, dass diese Verifizierungsrichtlinien deutlich verschärft werden. Aber das kostet Roblox. Und die Aktie ist trotzdem heute nur 2% auf der Gewinnerseite.
Werbung.
Also Guys, an der Wall Street lernt man ziemlich schnell, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und genau das gilt auch beim Online-Shopping. Ich meine, wir alle kennen das. Du bestellst etwas, sieht auf dem Bild aus wie frisch aus der Boutique und kommt dann an wie vom Wühltisch nach Ladenschluss. Und nach dem Motto, auf dem Foto James Bond, im Paket sein entfernter Cousin dritten Grades. Ich persönlich nutze PayPal schon seit Jahren. Warum? Ganz einfach. Beim Bezahlen musst du deine Finanzdaten nicht jedem Shop einzeln geben. Die Transaktionen sind verschlüsselt und genau das gibt mir ehrlich gesagt ein ziemlich gutes Gefühl. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Käuferschutz. Wenn ein Artikel, den du online mit PayPal bezahlt hast, zum Beispiel nicht ankommt oder erheblich von der Beschreibung abweicht, kann der Käuferschutz als Sicherheitsnetz dienen. Heißt, du kannst den Kaufpreis und die ursprünglichen Versandkosten zurückerhalten, sofern die Bedingungen erfüllt sind. Das ist jetzt natürlich kein Freifahrtschein für blindes Shopping. So ein bisschen gesunder Menschenverstand gehört immer dazu. Aber es ist eben ein Sicherheitsnetz. Und das hat man an der Börse wie beim Online-Shoppen eigentlich ganz gerne. Wichtig übrigens, wenn ihr Geld für Waren und Dienstleistungen sendet, nutzt auch genau diese Option, Waren und Dienstleistungen. Nicht Freunde und Familie, sonst greift der Käuferschutz nicht. Fazit, PayPal hilft dir, sicher online einzukaufen mit verschlüsseltem Checkout und einem Käuferschutz, der im Fall der Fälle für dich da sein kann. Und jetzt zurück zur Wall Street. Da ist es manchmal auch wie beim Online-Shopping. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Weitere Informationen findet ihr übrigens wie immer in der Episodenbeschreibung. So, und jetzt zum Schluss noch ein Disclaimer hinterher. Käuferschutz ist nur bei berechtigten Einkäufen verfügbar. Es gelten die Bedingungen. Es gelten Fristen und andere Bedingungen. Weitere Informationen findest du im Abschnitt Käuferschutz deiner lokalen PayPal-Nutzungsbedingungen.
So, kurz noch ein Wort zu Boeing. Da gab es ja immer wieder Gerüchte, dass ein großer Auftrag von China, das wurde jetzt bestätigt von China, ne, nicht von Donald Trump, sondern von China selber. Man kaufte 200 Flugzeuge von Boeing und meldet also an, dass man an dem aktuellen Waffenstillstand im Handelskonflikt festhalten möchte. So, und damit bin ich dann eigentlich auch schon im Wesentlichen durch. Ich will ganz kurz nochmal schauen, ob ich bei den Up- und Downgrades was vergessen habe. Baidu, Susquehanna, hebt das Kursziel auf $140 an. Die Aktie wird aber nur mit neutral eingestuft. Man sieht starkes Wachstum im AI-Cloud-Bereich. Wir haben ASML bei der UBS, Kursziel jetzt 1.900 Euro, weil ASML im europäischen Halbleitermarkt sehr einzigartig positioniert sei. Amazon bei Wells Fargo, das wollte ich in der Tat nochmal aufgreifen. Bei Amazon wird das Kursziel bei Wells Fargo gesenkt, aber ich meine ganz ehrlich, Guys, hätte sich der Analyst auch sparen können, um $1 auf $312. Man stuft den Wert immer noch mit Übergewichten ein. Aber ich möchte hier mal einen ganz anderen Punkt aufgreifen. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass Berkshire Hathaway bei den 13F-Filings alle Aktien von Amazon verkauft hat? Warum hat sich Berkshire Hathaway so drastisch von Amazon getrennt? Und ich finde einen Aspekt wirklich spannend. TikTok im E-Commerce-Bereich hier in den USA frisst das Lunch zunehmend von Amazon. Gerade im Bereich E-Commerce, ne, das ganze Influencer-Merchandising. Und anscheinend hat man jetzt die Kunden quasi vor der Wahl gestellt. Entweder wir mit unserer eigenen Infrastruktur oder die Infrastruktur von Amazon. Also man greift hier aktuell Amazon ziemlich an. Bei Berkshire Hathaway ist ja einer der Top-Manager unlängst gegangen. Wahrscheinlich wollte der Nachfolger werden von Warren Buffett. Alle Positionen oder fast alle Positionen, die dieser Mann etabliert hat, wurden im Zuge seines Abgangs geschlossen. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass man Amazon geschlossen hat. Ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass hier Berkshire Hathaway Abstand genommen hat. So, Marvell habe ich schon angesprochen, ne, bei Oppenheimer Kursziele angehoben auf $200 und bei Wells Fargo auf $195. Ich hätte es fast vergessen. Da war doch noch was. Geopolitik, ne? Also man kann sich ja fast sparen, ne? Weil die Aussagen so konträr sind. Ich glaube, Donald Trump macht vor allen Dingen einen großen Denkfehler. Donald Trump scheint der Meinung zu sein, dass wenn er auf Zeit pokert mit dem Iran und immer wieder diese Deadlines in den Raum stellt, dass der Iran letztendlich gesehen irgendwann einknicken wird. Und dass vor allen Dingen die Zeit Trump in die Karten spielt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir uns die Inflationsdaten global anschauen und wenn wir anschauen, wie die Volatilität an den globalen Anleihemärkten anzieht, genau auch in den Vereinigten Staaten, die Renditen der 10-jährigen Anleihen ziehen an, dann spielt das nicht in die Karten von Donald Trumps, ein ziemlich gefährliches Pokerspiel, das er hier letztendlich gesehen macht. Und was hat der Iran heute getan? Der Iran warnt die Vereinigten Staaten, dass im Fall eines erneuten militärischen Angriffs, dass der Iran den Konflikt über die Grenzen des Nahen Osten hinaus ausweiten wird. Der Iran ist hier im Prinzip am längeren Hebel. Und je mehr Trump auf Zeit pokert, umso schwieriger wird es letztendlich. Und wie so oft diskutiert, steht er, was das betrifft, so ziemlich mit dem Rücken an der Wand. Jetzt hat sich gestern Nachmittag J.D. Vance zu Wort gemeldet, unser Vice President, hat also nochmal betont, ja, also wir führen substanzielle Gespräche, man habe schon immense Fortschritte gemacht. Und dann wird eine Stunde später quasi im Wall Street Journal veröffentlicht, dass das so eigentlich gar nicht stimmt. Das Wall Street Journal schreibt, es gibt immer noch sehr große Verhandlungslücken zwischen Washington und Teheran, vor allen Dingen was die Atomgespräche betrifft. Und das wirft immer noch die Frage auf, ob tatsächlich eine Einigung erreicht werden kann. Jetzt ist der Ölpreis heute schwächer. Das liegt aber auch daran, dass in der Straße von Hormuz jetzt Öltanker unter chinesischer Flagge und unter indischer Flagge durchgelassen werden. Ne? Also dieser Krieg fokussiert sich zunehmend also auf die USA, die hier in einer schwierigen Situation sind. Da übrigens am Rande bemerkt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber Kuba steht zunehmend im Visier der Vereinigten Staaten. Und zwar soll heute offiziell
Strafvorwürfe gegen Kubas Raúl Castro gemacht werden. Das berichtet Reuters. Man munkelt bei uns schon, dass die USA planen, Kuba einzunehmen. Ne, also mal schauen, wie sich das letztendlich entwickeln würde. Und dann schaut euch mal an, wie sich die Welt verschoben hat. Die USA haben sich Venezuela gesichert, Panama-Kanal-Gesetze geändert zugunsten der USA, zulasten Hongkongs und Chinas, dann das Thema Kuba. Ne? Und damit würde die westliche Hemisphäre immer mehr in die Karten der Trump-Administration spielen. Gleichzeitig hat die NATO Krieg Ukraine und Russland am Hals und in Asien, in China, ne, diese Taiwan-Situation, die hoffentlich keine wird, denn da hat China ja sehr klare Worte gesprochen und im Prinzip dieses Zurückrudern von Donald Trump gegenüber Taiwan ist fast schon ein gewisser Verrat gegenüber Taiwan, ne? Wie schnell sich Donald Trump hier letztlich, wie schnell hier die Meinung geändert werden. Und Guys, ich will jetzt zum Schluss nochmal, auch wenn ich gleich weiter muss, zumindest nochmal eins aufwerfen. Wir sehen in Sachen Korruption in den USA mittlerweile Dinge, bei denen kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Schaut euch mal an, was gestern passiert ist in den USA. Wir haben also ein Szenario, in dem der Präsident der Vereinigten Staaten vor einigen Wochen eine 10 Milliarden Dollar Klage eingereicht hat gegen die IRS, gegen die amerikanische Steuerbehörde. Und zwar deshalb, weil die Steuerbehörde vor einigen Jahren die Steuererklärung von Donald Trump geleakt hat. Das ist also in der Öffentlichkeit gelandet. Also verklagt der Präsident der USA sein eigenes Finanzamt quasi auf 10 Milliarden Dollar Schadensersatz. Der Richter sagt dann, also das sei ja vollkommen hanebüchen, das könne gar nicht genehmigt werden. Und das Resultat des Ganzen ist jetzt, dass dann der Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten, also der Nachfolger von Pam Bondi im Justizministerium, sich dann hinsetzt und sagt, okay, also wir brauchen eigentlich gar keinen Richter, sondern wir einigen uns einfach mit dem Kläger, also mit den Anwälten von Donald Trump. So, jetzt muss man sich das mal vor Augen halten, was das bedeutet. Donald Trump verklagt also mit seinen Anwälten privat den Staat, den er selber führt, mit einem Generalstaatsanwalt, der sein ehemaliger persönlicher Anwalt war. Und diese beiden Seiten, die ja eigentlich gar keine Seiten sind, sondern im gleichen Boot sitzen, sagen jetzt, wir haben uns geeinigt und nehmen jetzt, und jetzt kommt wirklich die Spitze des Eisbergs, nehmen jetzt 1,8 Milliarden Dollar an amerikanischen Steuergeldern, die Donald Trump quasi zur Verfügung gestellt werden für Wiedergutmachungen an Personen, die unter Weaponization gelitten haben, unter der Biden-Administration. Was bedeutet das? Diese Kommission, die hier gegründet wurde und die besetzt wird vom Generalstaatsanwalt des Justizministeriums, kann frei darüber verfügen, wie diese knapp 1,8 Milliarden Dollar eingesetzt werden. Jeder, der ein Opfer geworden sei unter politischen Angriffen und der Biden-Administration, hat Anrecht auf eine Schadensersatzzahlung. Das bedeutet, dass die Leute, die das Kapitol gestürmt haben im Januar damals, dass diese Leute alle auch noch dafür belohnt werden, im Zweifel für diese Tat. Und bei uns wirft man sich die Frage auf, betrifft das auch Leute, die zum Beispiel Polizisten im Kapitol angegriffen haben? Es ist ja auch einer ums Leben gekommen. Betrifft das die Leute, die alle freigesprochen wurden von Donald Trump, die im Gefängnis saßen wegen des Runs auf den Kapitol? Können die jetzt auch noch Schadensersatz beantragen? Abgesehen davon, im Zuge der Einigungen, darf das amerikanische Finanzamt die Bilanzen von Donald Trump, seiner Organisation und seiner Familie nicht mehr prüfen und keine Fragen aufwerfen. Also wirklich undenkbar, was hier letztendlich passiert. Man müsste sich mal vorstellen, so unbeliebt Merz ja sein mag, Merz würde auf die Idee kommen, so etwas zu machen, ne, um mal zu reflektieren, was hier abgeht. Also es ist wirklich, wirklich katastrophal. Man kann hier nur den Kopf schütteln, dass diese Machenschaften funktionieren. Abgesehen davon, dieser Pool an Geld, der jetzt geschaffen wird, kann letztendlich gesehen zwar nicht von der Familie direkt angezapft werden, aber Unternehmen, die der Familie gehören, können hier auch auf Wiedergutmachung klagen. Gleichzeitig hat Donald Trump ja schon vor einigen Tagen gesagt, alle Personen in seinem Umfeld werden von ihm quasi eine Vergebung ausgesprochen. Ne? Also unfassbar. Und am Rande bemerkt, Donald Trump hat im ersten Quartal über 3600 Aktientrades durchgeführt. Das ist ja mittlerweile öffentlich. Ne? Und wenn man sich mal anschaut, was er da so gekauft hat, unter anderem eben auch ab und zu mal Nvidia und zu einem teilweise sehr fragwürdigen Timing. Und da sagt dann Vance vor laufender Kamera, ja, also ich meine, ja, der würde ja nicht den ganzen Tag da sitzen und Trade Republic machen. So, das würden alles Drittparteien entscheiden, was da letztendlich gesehen macht. Damit habe er ja gar nichts am Hut. Also ich muss immer wieder sagen und auch mit Bauchschmerzen, Guys, das ist hier ja kein Spiel, was wir hier machen. Also die Sorge, dass ich irgendwann mal ausgewiesen werde, weil ich viel zu offen kritisiere. Ja, ich muss meine Green Card ja auch irgendwann mal verlängern. Aber ich muss sagen, ich kann mir hier die Kommentare einfach nicht verbieten lassen. Es ist einfach undenkbar. Schaut euch das mal an, was hier in den USA abgeht, ne, mit dieser 10 Milliarden Dollar Klage. Unfassbar. Also, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Bis dann und macht's gut.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.